Guten Morgen. Ich hatte im Urlaub eine interessante Diskussion, in der mich jemand gefragt hat, sag mal, hast du nie so Zeiten, wir waren irgendwie relativ ehrlich abends unterwegs, so nach einem Bier, hast du nie so Zeiten, wo du nicht manchmal überlegst, ob diese ganze Sache mit Gott eigentlich stimmt? Also ob es ihn wirklich gibt, ob er wirklich die Welt geschaffen hat, ob die Bibel uns zuverlässig berichtet, wie seine Geschichte mit den Menschen aussieht? Und ich habe nicht lange überlegen müssen und habe gesagt, na klar, ich denke eigentlich täglich über sowas nach. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich allerdings gemerkt, dass ich noch eine viel miesere Form des Zweifels habe. Manchmal glaube ich nämlich durchaus, dass es diesen Gott gibt und dass das auch gut mit manchen Menschen meint. Und ich sehe auch, dass diese Menschen sich positiv verändern. Ja, ich sehe, dass in deren Leben etwas passiert, dass sie manchmal ihre Ängste ablegen können, dass sie aufhören, sich Sorgen zu machen, dass sie schwierige Situationen in einer Art und Weise meistern, wie ich selbst nie könnte. Dass sie Süchte überwinden und dass sie an Versuchungen vorbeigehen können, in die ich mich einfach nur so stürze. Und dass sie sogar regelmäßig Freude daran haben, zu beten. Und manchmal denke ich dann, so wie Christian das schon vorhin gesagt hat, vielleicht bin ich einfach nicht so der richtige Typ für die Sache mit dem Glauben. Ja, vielleicht haben die im Endeffekt eine positive Prägung in ihrer Kindheit bekommen. Die sind vielleicht mit guten christlichen Eltern aufgewachsen, sodass sie das mit dem Glauben besser auf die Reihe kriegen. Aber ich habe vielleicht durch meine Vergangenheit, durch meine Gene, bin ich irgendwie nicht zu sowas fähig, so als Norddeutscher oder als Lehrerkind. Nichts gegen Lehrerkinder, aber so ist es vielleicht manchmal. Ja? Aber ich bekomme das irgendwie nicht auf dem Niveau hin, wie manche meiner christlichen Freunde das so auf die Reihe kriegen. Wahrscheinlich gibt es nur wenige von euch, die diesen Gedanken nachvollziehen können, ja, weil in meinen Augen seid ihr alle so Menschen, denen das mit dem Glauben total leicht fällt. Aber vielleicht gibt es wirklich sowas wie den christlichen Typ, ja, dem das mit dem Glauben einfach irgendwie mehr zufällt als anderen. Ja, und dann gibt es irgendwie noch einen großen Teil an Menschen, die das irgendwie nicht können. Vielleicht gibt es so Menschen, wenn ich mit einer Schwarzlichtlampe kommen würde und euch auf die Stirn leuchten würde, würde da irgendwie so ein Zeichen stehen wie kann glauben oder kann nicht glauben. Und manche, so wie ich, ja, die haben das irgendwie schwerer. Und es gibt noch ein anderes Phänomen, das mit dieser Theorie von diesem christlichen Typ irgendwie zu tun hat. Mir ist das in der Jugendarbeit öfter mal untergekommen. Da habe ich so Gespräche geführt, wo sich Jugendliche bei mir beklagt haben, die sich vielleicht auch in der Gruppe nicht so wohl gefühlt haben, die gesagt haben, oh, ich verstehe das nicht, warum es so wenig coole Menschen in der Gemeinde gibt. Und ich muss eins dazu sagen, in der Regel hält sich dieser Mensch, der da mit mir spricht, der hält sich natürlich für cool, ja, und alle anderen nicht so, ja. Ihr seid natürlich alle cool, ja, ich möchte euch diese Illusion nicht nehmen, aber diese Menschen, und ich weiß auch nicht, ob das eine gute Argumentation ist, aber diese Menschen haben eins entdeckt, diese Jugendlichen. In unserer Art von Gemeinden kommen in der Regel nur eine ganz bestimmte Art von Menschen. Wir Baptisten ziehen normalerweise nicht gerade den Querschnitt der Gesellschaft an. Weder vom spirituellen, vom geistlichen Background her, denn ich glaube, die allermeisten von uns sind in engagierten christlichen Familien groß geworden. Und auch so sozial oder kulturell ist es meistens nicht so unterschiedlich bei uns. Und deshalb bin ich so dankbar für alle iranischen, für alle nigerianischen und für alle norddeutschen Geschwister, die unsere Gemeinde ein bisschen bunter machen. Vielleicht bist du auch heute hier, warst lange nicht am Gottesdienst oder zum ersten Mal und du denkst, boah, ich weiß auch nicht, zu diesem christlichen Typ gehöre ich irgendwie auch nicht. Irgendjemand hat dich eingeladen oder mitgeschleift oder hat ganz lange daran gearbeitet, dass du endlich mal einen Gottesdienst besuchst. Und du sagst vielleicht auch, ey, ich respektiere das, was du glaubst. Ich finde das gut. Und wenn es für dich funktioniert und wenn das für dich wahr ist, dann freue ich mich echt darüber. Aber ich kann das nicht. Vielleicht bist du auch ein Stück weiter auf deiner Reise, aber du bist so ein Mensch, der ganz viel zweifelt. Und du hast so den Eindruck, oder vielleicht sogar die große Sorge, ich weiß nicht, ob ich diesen Gott jemals wirklich ganz finden werde. Du hast schon ganz viel gelesen, ganz viel gehört. Vielleicht hast du schon auf zig Teen Streets und anderen coolen Kongressen immer wieder dich neu entschieden und gesagt, ja, ich möchte mit diesem Jesus leben. Aber vielleicht hast du trotzdem das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich finde. Du hast Angst, dass du ihn vielleicht verpassen könntest. Und wir werden heute drei Menschen begegnen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und wir werden sehen, wie das Evangelium sie verändert und wie Gott ganz flexibel zu ihnen kommt. Und ich glaube, nach diesem Text, wenn wir den näher angeschaut haben, müssen wir uns vor dem Mythos verabschieden, dass es so etwas gibt wie einen christlichen Typ. Dass es nur eine bestimmte Art von Menschen gibt, für die der christliche Glaube etwas ist. Und ich glaube, jeder, der befürchtet, dass er diesen Gott vielleicht verpassen könnte, dem wird dieser Text heute neuen Mut geben. Lasst uns mal gemeinsam in Apostelgeschichte 16 schauen. Paulus hat eine Vision, wäre vielleicht auch spannend, das mal anzuschauen. Machen wir nicht. Ein Mazedonier erscheint ihm irgendwie in Traum oder wo auch immer und bittet ihn, in sein Land zu kommen. Und dann kommt Lydia. Was lernen wir über Lydia und wie kommt das Evangelium zu ihr? Dort schreibt Lukas, eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Und das ist schon mal ganz interessant. Wir haben gerade gehört, dass Philippi in Griechenland liegt. Thyatira ist nicht in Griechenland, sondern in der heutigen Türkei. Das heißt, sie kommt aus einer bekannten Handelsstadt in der heutigen Türkei. Sie war ein Kosmopolit. Sie war weit gereist. Sie kannte sich aus in der Welt. Und hier steht, dass sie mit Purpurstoffen handelte. Und das sagt etwas über ihren Hintergrund raus. Denn die Art, wie man damals diesen Farbstoff gewonnen hat, die war unglaublich aufwendig. Es gab zwei Arten, aber beide waren sehr, sehr schwierig. Und das heißt, dass nur wirklich reiche Leute sich überhaupt leisten konnten, solche Stoffe zu kaufen. Ich weiß nicht, ob euch das anspricht, aber Lydia war vielleicht so etwas, wenn ihr euch das vorstellen wollt, wie eine Besitzerin von einer Luxusboutique. Spricht das jemanden an, so auf der Zeile, ja? Der beste Laden am Platze gehört dir, ja? Zu dir kommen die richtig reichen Leute oder manche Leute, die vielleicht in Südfrankreich waren, wenn du in Cannes bist, Saint-Tropez, der beste Laden an der Promenade ist deiner. Und Lydia war der Chef. Sie war, und das muss man sich mal vorstellen, das war sie als Frau in einer von Männern dominierten Gesellschaft. Sie war an der Spitze. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, vielleicht spricht euch das ein oder andere davon an. Ja? So können wir uns Lydia vorstellen oder so wie auf dem nächsten Bild. Ja, mit solchen Dingen hat sie gehandelt. Markus, klick das doch bitte einfach mal durch. Ja? Manche spricht das vielleicht an. Ja? Es ist fast in Richtung Purpur. Oder das. Ja? Also so ist Lydia. Sie gehörte nicht nur sozial und wirtschaftlich zur Elite, sie war auch gottesfürchtig, das schreibt Lukas hier. Sie gehörte zu einer nicht geringen Anzahl von Menschen, die sich damals als Heiden quasi an den jüdischen Glauben gehalten haben. Ja? Sie war zwar nicht komplett konvertiert, aber sie ist regelmäßig in die Synagogengottesdienste gegangen. Sie hat die jüdischen Schriften studiert. Die Juden waren zwar für viele Menschen damals ein bisschen sonderbar, aber es war attraktiv, weil sie einen besonders hohen ethischen Standard hatten. Und was in dieser Zeit auch immer mehr vorkam, die griechischen und römischen Kulte wurden immer leerer. Ja, ich merke schon, viele spricht das an, manche auch gar nicht. Lydia war, was wir heute einen Gewinnertyp nennen würden. Sie war erfolgreich, aber sie war auch beliebt. Sie hatte hohe ethische Normen. Wie kommt das Evangelium zu Lydia? Einfach durch ein Bibelstudium. Es war eine kleine Gruppe, denn Paulus berichtet oder Lukas berichtet, dass sie sich dazugesetzt haben. Wenn das eine große Gruppe gewesen wäre, hätte einer stehen müssen. Aber es war eine kleine Gruppe, vielleicht 10 Frauen, die dort gesessen haben. Und es war kein Vortrag, Paulus hat keine Predigt gehalten. Es war einfach eine Diskussion mit wenig Druck. Und dann kommt die Stelle, wo Gott alles verändert. Wir haben das schon gelesen. Dort schreibt Lukas, während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Und das Wort, das hier für bereitwillig aufnahm steht, das wird an einer anderen Stelle im Neuen Testament für süchtig nach Wein benutzt. Ja? Also sie wurde süchtig, sie wurde angezogen von dem, was Paulus sagte. Und das ist nicht nur ein rationales Zustimmen, was Lydia hier hat. Sie sagt nicht nur, ja, intellektuell klingt das sinnvoll. Lydia ist die Frau, die mit Schönheit gehandelt hat, deren Leben Schönheit war. Und sie entdeckt im Moment, in diesem Moment, die Schönheit des Evangeliums. Sie entdeckt das, was an diesem Kreuz passiert ist. Das, was Paulus hier sagt. Das ist so schön. Dass sie fasziniert ist von dem, was er sagt. Sie erkennt, ich bin sündiger, als ich es jemals geahnt habe. Aber auch geliebter, als ich es je zu träumen gewagt hätte. Sie hat noch nie etwas gesehen, sie hat noch nie etwas gehört, was so schön ist wie das. Lydia, an der Spitze der Gesellschaft, entdeckt die Schönheit Gottes, entdeckt die Schönheit des Evangeliums. Sie ist ganz oben und jetzt widmen wir uns einer Person, die ganz unten ist. Fallstudie 2, das Mädchen mit dem Wahrsagegeist. Lukas schreibt hier, eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Wir wissen nicht ganz genau, wie alt sie ist, aber das Wort, das Lukas hier benutzt, deutet darauf hin, dass diese Frau, wie es hier steht, wahrscheinlich ein Kind war, zwischen 10 und 14 Jahren. Und im griechischen Text steht hier, dass sie den Geist der oder des Python hatte. Ja, wir kennen Python mittlerweile ein bisschen anders. Aber damals glaubte man, dass der Python eine Schlange oder ein Drache war, der einst in Delphi, ja, da wo das Orakel von Delphi war, gewohnt hat, und dass der Gott Apollo gekommen ist, um diesen Drachen zu töten. Und die Legende besagt, dass dieser Geist des Python Frauen quasi überkommen hat und der sie beherrscht hat und der sie in die Lage versetzt hat, die Zukunft vorauszusagen. Und es ist eine bizarre Situation hier. Das war nicht so nett, wie das hier beschrieben ist, sondern das war wild, das war bizarr. Ich weiß nicht, ob manche von euch das Pech hatten, mal den Exorzisten anzugucken. So war das, ja. Man hat solche Menschen damals Bauchredner genannt, interessanterweise. Aber das ist nicht das, was wir heute als Bauchreden verstehen, sondern das waren Menschen, die mit verschiedenen Stimmen, mit verschiedenen Stimmlagen gesprochen haben. Aber so ähnlich müssen wir das vorstellen. Es war bedrohlich, es war verstörend. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn ein Zwölfjähriger auf einmal durch die Gegend schreit und brüllt und in verschiedenen Stimmlagen irgendwelche Prophezeiungen von sich gibt. Das einzige Problem, was wir als moderne Menschen heute damit haben, ist allerdings, dass das zutrifft, was sie sagt. Ja, wir würden heute schnell sagen, vielleicht auch mit gutem Grund, wahrscheinlich war sie psychisch krank. Aber ihre Herren, ihre Meister hätten kein Geld mit ihr verdient, wenn nicht irgendwas von dem zutreffen würde, was sie sagt. Und sie läuft tagelang hinter Paulus und Silas und Lukas her und ruft, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Und wir müssen uns vorstellen, dass Paulus und Silas und Lukas die allerersten Missionare sind, die jemals den europäischen Kontinent betreten haben. Kein Mensch wusste, was Missionare sind. Kein Mensch wusste, was das Evangelium ist. Niemand kannte diesen höchsten Gott wirklich ganz. Aber sie wusste es. Und ich kann völlig verstehen, wenn du jetzt sagst, glaubst du wirklich, dass sie dämonisch besessen war? Aber ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, glauben wir wirklich, dass alles Böse in dieser Welt rein soziologisch, rein psychologisch zu erklären ist? Ich meine, glauben wir wirklich, dass wir alles Böse in dieser Welt eliminieren können? Alles Böse, was Menschen tun, was Menschen erleben? Einfach nur, wenn wir sagen würden, wenn du anders aufwachsen würdest, wenn wir dir Arbeit vermitteln könnten, wenn du andere Einflüsse hättest, glauben wir dann, dass alles Böse in dieser Welt verschwinden würde? Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Andrew Delbanco. Er ist Absolvent von der Harvard University, hat dort auch promoviert und ist mittlerweile Professor an der Columbia University in New York. Er ist nicht religiös, ja, das heißt, er hält nicht das Weltbild der Bibel irgendwie für besonders relevant. Und hat vor einigen Jahren ein Buch mit dem Titel The Death of Satan geschrieben, der Tod Satans. Und in dem beschreibt er, wie in den letzten Jahrhunderten das Konzept des Bösen, des personifizierten Bösen in der amerikanischen Kultur, in der Literatur langsam verschwunden ist. Und ich möchte euch gerne ein kurzes Zitat daraus vorlesen. Ihr seht es auch schon da an der Wand. Der moderne Mensch hat die Kraft und die Komplexität des Bösen unterschätzt. Die wohlmeinenden Theorien über die Einfachheit, die Planbarkeit und die Kontrollierbarkeit des Bösen haben uns völlig unvorbereitet für die Realität werden lassen. Wenn man glaubt, dass es für alles Böse in dieser Welt einfach eine soziologische oder psychologische Erklärung gibt, dann unterschätzen wir die Macht des Bösen. Wir denken, dass wir das Böse damit erklären können, aber das Böse ist natürlich erklärbar, aber es ist auch übernatürlich. Warum schreit sie die ganze Zeit die Wahrheit über diese beiden? Ist sie angezogen von dem, was Paulus und Silas verkünden? Oder hasst sie es? Und das ist jetzt ein Bild für alle, die diese Fashion-Bilder von Lydia nicht mögen. Sie ist sowas wie Gollum. Jemand Herr der Ringe-Fan? Ja? Manche lächeln. Irgendwie die Lydia nicht so toll fanden. Ja, sie liebt das Licht und sie hasst das Licht. So wie Gollum den Ring geliebt hat und ihn gehasst hat. Wie kommt das Evangelium zu ihr? Das Evangelium kommt zu ihr mit Kraft, mit der Kraft, die Gefangenen freizumachen. Paulus treibt den bösen Geist aus. Lukas schreibt da, so ging es viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist das Mädchen oder die Frau. Kleiner Einschub, hier steht, dass Paulus genervt war von ihr. Und wenn man ehrlich ist, 10- bis 14-jähriges Mädchen, das irgendwie gequält wird, und da steht, Paulus war genervt von ihr, das lässt ihn in keinem so sonderlich guten Licht dastehen, oder? Ich meine, mal ganz ehrlich, wenn wir uns die Geschichte ausdenken würden, ja, damit möglichst viele Menschen anfangen, an diesen Jesus zu glauben, wie würden wir das schreiben? Ich würde wahrscheinlich sowas schreiben wie Paulus, voll Mitleid um das arme Sklavenmädchen, wandte sich ihr zu und sprach dann sanft zu ihr, du arme, umnächtigte Seele, ich habe, was du brauchst. Aber hier steht, Paulus war genervt. Das denkt sich doch keiner aus. Zumindest keiner, der irgendwie ein bisschen Verstand hat. Und ich weiß, dass das kein Beweis dafür ist, dass die Bibel wahr ist. Aber ich glaube, es ist ein Indiz dafür, dass wir diesem Bericht von Lukas Glauben schenken können. Also wir haben Lydia, die an der Spitze der Gesellschaft steht. Die Boutiquebesitzerin, die ganz moralisch hochstehend war, geistlich interessiert. Und wir haben das Sklavenmädchen, 10 bis 14 Jahre alt. Wir können sie uns vorstellen, wir sehen das auf dem nächsten Bild. Wir können uns vorstellen, dieses Sklavenmädchen wie eine Zwangsprostituierte, die hier bei uns in der Otto-Röhm-Straße steht. Oder in der Kirchenallee. Die von ihren Herren gezwungen wurde, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht wollte. Und dieses Mädchen brauchte keine Bibelstunde. Sie brauchte die Kraft Gottes. Sie brauchte die Kraft Gottes in ihrem Leben. Und jetzt schauen wir uns den dritten an. Fallstudie 3, der Gefängnisaufseher. Wir haben das gehört, die Befreiung von dem Mädchen kommt bei ihren Herren nicht besonders gut an. Ist logisch, weil die können jetzt keine Kohle mehr mit ihr verdienen. Und dann zerren sie Paulus und Silas vor den Magistrat und sagen, hey, die wiegeln unser Volk auf. Und Lukas schreibt dann, nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss die Füße in den Block. Wer war dieser Mann? Wahrscheinlich war ein pensionierter römischer Soldat, ein Veteran. Er ist wahrscheinlich so mit Ende 40 dann, wenn man nicht mehr so richtig kämpfen konnte, aus der Armee ausgestiegen. Und die Art, wie die römische Armee damals Menschen versorgt hat, ist, indem sie ihnen Jobs gegeben hat im öffentlichen Dienst. Und wir lesen auch, dass er ein brutaler Mann war. Ja, sie waren geschlagen worden mit heftigen Schlägen. Sie haben wahrscheinlich blutende Wunden. Sie haben vielleicht gebrochene Rippen. Und er tut gar nichts. Das Einzige, was er tut, ist, sie in die innerste Zelle des Gefängnisses zu sperren, da, wo kein Licht hinkommt, und ihre Füße in den Block zu sperren. Und es gibt manchmal so nette Bilder davon. Manche von euch haben sie vielleicht auch mal auf der Burg Frankenstein oder so in so einen Pranger sperren lassen und dann ein Foto gemacht für ihr WhatsApp-Profilbild oder für Instagram oder so. Aber das ist nicht das, worum es hier geht. Der Block damals, es gibt auch nette Darstellungen davon, wo Paulus und Silas da so auf dem Boden vom Gefängnis sitzen und so nett lächeln und Gott preisen. So war das auch nicht. Der Block war ein Folterinstrument. Und sie haben Muskelkrämpfe gehabt, sie haben unglaublich gelitten. Und es war überhaupt nicht nötig, dass er sie in den Block sperrt. Ja? Er war über die Maßen brutal. Und er war vertraut damit, Menschen zu foltern, Menschen gefangen zu nehmen, Menschen die Freiheit zu nehmen. Er war ein unbarmherziger, harter und mitleidloser Mann. Es war niemand, zu dem Paulus hätte sagen können, übrigens, Jesaja 53, hast du schon gehört, dass dort der Messias verheißen ist? Das hätte nicht geklappt. Lydia war spirituell interessiert. Selbst das Sklavenmädchen war in gewisser Weise spirituell unterwegs. Aber dieser Gefängnisaufseher war jemand, der, was geistliche Dinge anging, völlig kühl war. Ja, der hatte Emotionen wie so ein Zementblock. Er war berechnend. Er war hinterhältig. Und Paulus beginnt hier nicht mit dem Bibelstudium. Er weiß, diesem Mann muss die Kraft des Evangeliums in unserem Leben gezeigt werden. Und was sieht dieser Gefängnisaufseher an Paulus? Zwei Dinge. Er sieht Freude im tiefsten Leid und er erlebt Liebe und Vergebung im Angesicht von Grausamkeit. Freude im tiefsten Leid und Liebe und Vergebung im Angesicht von Grausamkeit. Mitten in der Nacht, mit den Füßen im Block, mit blutenden Wunden, mit gebrochenen Knochen fangen Paulus und Silas an, Gott zu loben. Sie fangen Gott an, laut zu preisen. Und das in einer Kultur, in der Emotionen, in der Leid in der Regel sehr stark nach außen transportiert werden. Ja, wir kennen das manchmal, wenn wir Berichte aus dem Nahen Osten sehen, manchmal über Anschläge oder über Beerdigungen, dann sehen wir, dass die Leute da nicht so stoisch wie wir Norddeutschen, also wie ich, einfach dastehen und das so über sich ergehen lassen, sondern die Menschen lassen ihren Emotionen freien Lauf. Hier wird geschrien, hier wird geheult, hier wird geklagt, hier wird gebrüllt. Und Paulus und Silas schreien nicht ihre Schmerzen hinaus, sie schreien ihre Freude an Gott heraus. Und wir sehen das, hier steht nicht nur, dass die Gefangenen das gehört haben, sondern sie haben interessiert zugehört. Sie waren fasziniert von dem und der Gefängnisaufseher hat das auch gehört. Er sieht Freude mitten im Leid. Und er erlebt Liebe und Vergebung mitten in Grausamkeit. Plötzlich gibt es ein Erdbeben und die Türen des Gefängnisses springen auf, die Ketten fallen ab. Alle Gefangenen könnten fliehen. Und der Aufseher bekommt das mit, er sieht das. Und damals war es so, dass man als Gefängnisaufseher mit seinem Leben dafür gehaftet hat, dass die Gefangenen sicher verwahrt werden. Das heißt, sobald entdeckt werden würde, dass die Gefangenen unter seiner Aufsicht geflohen sind, wäre er zum Tode verurteilt worden. Und da ein Mann von Ehre ist, ein alter Veteran, ein Reserveoffizier vielleicht, entscheidet er, ich bringe mich lieber selbst um, bevor ich von anderen zum Tode verurteilt werde. Doch Paulus rief so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Und der Gefängnisaufseher wusste in diesem Moment, ich war so brutal zu ihnen und sie hätten es mir zurückzahlen können, wenn sie geflohen wären. Und er wusste, dass sie wussten, dass sie sein Leben gerettet haben. Sie haben ihm vergeben. Und das hat eine enorme Kraft, eine enorme Wirkung auf ihn. Es ist ein Phänomen, das wir in der Geschichte immer wieder sehen. Wir kennen, oder viele von uns haben vielleicht die Geschichte gehört, die am 2. Oktober 2006 in Pennsylvania in einer Amish-Gemeinde passiert ist. Dort drang Charles Carl Robert in ein kleines Schulhaus einer amischen Gemeinde ein, nahm Geiseln und schoss auf 8 Mädchen zwischen 6 und 13 Jahren, tötete dabei 5, bevor er sich selbst das Leben nahm. Wenige Stunden kam der erste Nachbar aus der Amish-Gemeinde zu den Eltern des Mörders. Und er besuchte die Eltern, die Frau und die Schwiegereltern, um sie zu trösten. Es wird berichtet, dass ein Mann aus der Amish-Gemeinde den heulenden Vater über eine Stunde lang im Arm hielt, um ihm über den Schmerz hinwegzuhelfen. Bei der Beerdigung des Mörders waren über 30 Mitglieder der Amish-Gemeinde anwesend. Sie haben sogar einen Hilfsfonds gegründet, um die Witwe und die 3 Kinder mit zu unterstützen. Und das haben 3 Soziologen, Amish Grace heißt das Buch, Die Gnade der Amish in Deutsch, haben ein Buch über diese Tragödie geschrieben. Sie beschreiben darin, dass der amische Glaube beinhaltete, dass Jesus an einem Kreuz starb und dass er an diesem Kreuz seinen Mördern vergab. Und sie schrieben auch, dass das zentrale Prinzip des christlichen Glaubens ist. Ja, im Zentrum des christlichen Glaubens steht nicht Rache, sondern steht ein Mann, der an einem Kreuz für seine Mörder starb. Und dass es keine andere Weltreligion gibt, die das zum Zentrum ihrer Religion erhebt. Und das war einer der Gründe, warum die Amish vergeben konnten. Und das ist einer der Gründe, warum der Gefängnisaufseher merkt, in diesem Leben von Paulus und Silas ist etwas, das ich unbedingt haben möchte. In einer Kultur, in der es eigentlich darum geht, sich zu rächen. Ja, ich meine, wer weiß das besser als ein Soldat, was es bedeutet, grausam zu sein, was es bedeutet, Rache zu nehmen, was es bedeutet, seinen Zorn freien Lauf zu lassen. Dieser Mann erfährt Liebe und Vergebung. Er versteht, dass Paulus und Silas etwas hatten, das er nicht hat. Und als er die Kraft Gottes in ihrem Leben und in diesem Erdbeben sah, da merkte er, ich brauche diesen Gott. Was können wir aus diesen 3 Begegnungen lernen? 3 Gedanken. Das erste ist die bedeutende Stellung von Frauen in der frühen Gemeinde. Es kommt durchaus mal vor, dass Paulus vorgeworfen wird, dass er irgendwie frauenfeindlich ist. Und ich behaupte gar nicht, dass man auf diesen Gedanken niemals kommen dürfte, ja, oder dass man nicht ihn mal zu Ende denken sollte. Aber man sollte diese Geschichte in diese Überlegung mit einbeziehen. Paulus hat eine Vision gehabt, die ihn auf einen neuen Kontinent führt. Und er geht extrem strategisch vor. Ja, er geht in die größte Stadt der Provinz. Er geht in die Stadt, die am meisten Einfluss hat, weil er sich sagt, es bringt nichts, wenn ich hier in irgendein kleines Bauernhaus gehe oder in irgendein kleines Dorf. Da erreiche ich höchstens 50 Leute. Ich muss in die große Stadt, damit sich das Evangelium ausbreiten kann. Und dann geht er an die Stelle, wo er hoffentlich Juden trifft. Denn die sind meistens spirituell, oder da kann er meistens am leichtesten anknüpfen mit dem Evangelium, weil die schon etwas wissen von diesem Gott. Und dann kommt er dahin, und er verzeiht mir diesen Ausdruck, aber ein Mann hätte damals gesagt, und dann sind nur Frauen da. Und viele andere Männer in der damaligen Kultur hätten gesagt, Mist, müssen wir woanders hingehen. Aber Paulus macht das nicht. Wisst ihr, wenn man strategisch so eine Stadt erreichen möchte, als Mann, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, oh, es wäre am besten, wenn ich irgendwie den Bürgermeister kriege oder den Stadtarzt oder wenn vielleicht ein bekannter Unternehmer Christ werden würde. Ja, der kann das dann in seinem Betrieb weitergeben. Aber Paulus geht zu diesen Frauen, zu denen Gott ihn gestellt hat. Und was wir danach noch lesen, ist ja noch viel besser. Danach streitet er auch noch mit Lydia. Ja, sie drängt ihn und seine Begleiter, zu ihm ins Haus zu kommen. Und Paulus will eigentlich nicht, wir wissen nicht warum, aber sie drängt ihn und sie gewinnt. Ja, Paulus ist ein Apostel, er schreibt gerade die Bibel und Lydia ist gerade erst Christ geworden. Und sie macht als Frau gegenüber ihm ihren Standpunkt klar und er denkt darüber nach und sagt, du hast recht, ich gehe mit. Und Lydia wird ein Pfeiler der ersten Gemeinde. Frauen hatten eine herausragende Stellung in der frühen Gemeinde, ganz anders, als es die Kultur damals vorgegeben hat. Das Zweite, was wir lesen können, Gott öffnet Herzen. Lukas schreibt, während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt. Wir sehen das manchmal in Filmen, manche von uns kennen das vielleicht auch aus ihrem eigenen Umfeld. Wenn jemand süchtig ist, nach Alkohol oder nach anderen Dingen, dann sind solche Menschen ganz oft blind für den Schaden, den sie anrichten. Und wir kennen das oft aus amerikanischen Serien oder Filmen, dass es dort dann manchmal so etwas gibt wie eine Intervention. Ja, da bereiten manchmal Freunde oder Angehörige eine Situation vor, wo derjenige konfrontiert mit seiner Sucht und gesagt wird, du musst jetzt dein Leben ändern. Es ist so ein Moment, wo dem anderen die Augen geöffnet werden sollen, wo klar gemacht werden soll, du hast ein Problem und du schadest dir und anderen Leuten. Und wisst ihr was, in gewisser Weise ist es mit dem Evangelium genauso. Wir sind als Menschen von uns aus unfähig, das Evangelium zu glauben. Die Bibel sagt, dass wir geistlich tot sind. Der natürliche Mensch ist nicht fähig, von sich aus etwas von Gott zu empfangen. Es braucht eine Intervention Gottes. Es ist zwar schon so, dass wir in der Bibel aufgefordert werden, zu glauben. Wir sind aufgefordert, uns zu entscheiden. Wir sind aufgefordert, diesen Schritt auf Jesus zuzugehen. Wir sind aufgefordert, durch die Tür zu treten, auf der steht Glaube. Tritt ein. Aber gleichzeitig ist es so, dass wenn wir durch diese Tür getreten sind, auf dieser Tür steht auf der anderen Seite, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Christian hat das vorhin gesagt, dass manche von uns vielleicht mit Gott kämpfen, sich vielleicht Sorgen machen, ob sie ihn verpassen. Und das, was wir hier an Lydia sehen, das kann dich, wenn es dir so geht, dass du dir Sorgen machst, verpasse ich diesen Gott vielleicht, ein für alle Mal beruhigen. Denn du kannst Gott nicht suchen wollen. Du kannst überhaupt kein Interesse daran haben, Gott zu finden, wenn er nicht längst an dir am Wirken wäre. Du kannst von dir aus gar nicht wollen, Gott zu finden. Du könntest ihn nicht finden wollen, du könntest dich nicht für ihn interessieren, wenn er nicht längst an deinem Herzen am Wirken wäre. Natürlich musst du den Weg weitergehen. Natürlich musst du eine Entscheidung treffen. Aber du kannst dich in gewisser Weise entspannen, weil nur Gott es in dir bewirken kann, dass du überhaupt auf ihn zugehen möchtest. Von dir aus würdest du das niemals wollen. Und genauso gilt es für den Fall, wenn wir uns sehr, sehr wünschen, dass jemand zum Glauben kommt. Wisst ihr, natürlich müssen wir das sagen, was wir sagen müssen. Natürlich müssen wir das beten, was wir beten müssen. Natürlich müssen wir das Leben leben, das wir leben müssen. Aber innerlich, an unserem Herzen, an dem Herzen von dem, von der, dass wir uns wünschen, dass er oder sie zum Glauben kommt, kann nur Gott das tun, was er tun kann. Ich habe das mal gehört, dass wir nicht versuchen sollten, den Job des Heiligen Geistes zu übernehmen, weil wir dafür absolut unterqualifiziert sind. Und das Dritte, und das ist der Hauptgedanke dieses Textes, das Evangelium ist für alle. Diese drei Menschen, die wir angeschaut haben, die sind so verschieden. Eine Asiatin, eine Griechin, ein Römer. Absolute Oberschicht, absolute Unterschicht und Mittelschicht. Eine Luxusboutique-Besitzerin, eine Zwangsprostituierte, ein Reserveoffizier. Eine geistlich offen, eine dämonisch feindlich, einer, dem alles egal ist. Eine rational, eine emotional, einer so beziehungsorientiert wie ein Betonblock. Sie sind so verschieden, wie man nur sein kann. Und wir sehen daran, das Evangelium ist für jeden. Und jeder braucht das Evangelium. Es gibt keinen christlichen Typ. Es gibt nicht den Typ, der prädestiniert ist, oder na, den gibt es vielleicht schon, aber egal. Aber es gibt nicht den Typ, der jetzt so standardmäßig Christ wird. Es gibt nicht diese eine Sorte von Mensch. Und wer immer du bist, du brauchst diesen Jesus. Er war wunderschön genug für Lydia. Er war stark genug für die Sklaven. Und er war lebensverändernd genug für den Gefängnisaufseher. Aber eine Sache ist mir noch ganz wichtig. An dieser Sklaven und an diesem Gefängnisaufseher sehen wir noch eine Sache. Menschen wie diese beiden würden wir niemals in unserem Gottesdienst treffen. Sie würden niemals zu einer Bibelstunde kommen. Lydia, Menschen wie Lydia wahrscheinlich schon. Mit denen könnten wir, die könnten wir in Alpha-Kurs einladen. Die könnten wir in Gottesdienst einladen. Aber von diesen Menschen wie dem Mädchen und dem Gefängnisaufseher gibt es heute so viele. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gelesen, dass 70% der Briten von sich aus niemals einen Gottesdienst besuchen würden. Sie würden niemals auf die Idee kommen, einen Gottesdienst zu besuchen. Ja, so wie die meisten von uns wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen würden, eine Moschee zu besuchen, nur weil die jetzt eine Kaffeebar haben oder weil der Imam etwas witziger predigt als früher oder weil sie jetzt eine Rockband in die Moschee gestellt haben. Ja? 70% der Briten würden nicht mehr in einen Gottesdienst gehen und ich vermute, dass die Zahl bei uns in Deutschland nicht groß anders ist. Und das heißt, alle Veränderungen, die wir in Gemeinde machen, dass vielleicht Thomas Liedmaier, Miriam Poppen und ich mehr Witze erzählen in der Predigt, ja, dass wir vielleicht eine coole Kaffeebar in unser Gemeindehaus bauen, dass wir irgendwie noch besser werden oder anders werden mit unserer Musik, wird die meisten Menschen in unserer Gesellschaft nicht erreichen. Und ich habe auch noch keine Antwort darauf, was das für uns bedeutet. Aber ich würde mir so wünschen, dass wir mehr darum ringen. Und ich glaube, dass es bei manchen auch schon passiert ist, dass Gott uns bestimmte Gruppen in dieser Stadt, in dieser Gesellschaft aufs Herz legt. Und dass für diese Menschen die Kraft Gottes in ihrem Leben erfahrbar wird. Für Menschen, die von sich aus niemals einen Fuß in dieses Haus setzen würden. Und ich bin dankbar dafür, dass es in Darmstadt Gemeinden gibt und Organisationen gibt, die sich um die Mädchen auf der Kirchenallee kümmern. Und die dorthin gehen und versuchen, das Licht und die Liebe Gottes dorthin zu bringen. Ich bin dankbar dafür, dass es Menschen in dieser Stadt auf dem Herzen haben, Gottes Kraft, Gottes Licht an den Rand der Gesellschaft zu bringen. Die es auf dem Herzen haben, die Gefangenen frei zu machen. Und ich möchte dich bitten, wenn das irgendwas in dir anspricht, halte Gott dein Herz hin und sag Gott, Gott, ich weiß nicht, zu was du mich berufen willst, aber ich bete darum, dass du mir das zeigst und dass du mein Herz brichst für die Menschen, für die dein Herz bricht. Wir brauchen mehr davon. Weil dieser Jesus, der an dem Kreuz gestorben ist und dieser Jesus, der die Kraft mit Macht von den Toten auferstanden ist, das ist, was wir alle am allerdringendsten brauchen. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und dann werden wir uns daran erinnern, dass dieser König, von dem wir vorhin gesungen haben, auch mal einen Purpurmantel getragen hat. Wir lesen das in den Evangelien, dass sich die römischen Soldaten lustig gemacht haben über ihn, indem sie ihm einen Purpurmantel umgehängt haben. Um ihn zu verspotten und zu sagen, hey, du bist ein König, Ja, ist klar. Und dass er das ertragen hat. Und dass er angekettet wurde, so wie Paulus und Silas im Gefängnis. Dass er verspuckt wurde, dass er versklavt wurde wie das Mädchen. Wir haben einen Jesus, wir haben einen Gott, wir haben einen König, der das alles kennt. Der etwas so Schönes getan hat, dass es uns in sein Band ziehen kann. Der so mächtig ist, dass er die Ketten sprengen kann. Und der dir und mir so begegnen kann, dass es unser hartes Herz zum Schmelzen bringen kann. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns entgegenkommst. Und wir danken dir von Herzen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, an dessen Herzen du wirkst. Und ich danke dir dafür, dass du mich nach Hause gebracht hast. Und dass ich deswegen so viel Zuversicht haben kann, dass du es gut machen wirst. Und Vater, wir brauchen das immer wieder neu, dass du uns das groß machst, was du durch deinen Sohn an diesem Kreuz getan hast. Und ich bete darum, dass du deinen Heiligen Geist neu in uns gibst, dass du uns die Augen aufmachst, wie geliebt wir sind, mit welcher Kraft du unter uns am Wirken bist. Und Vater, wir beten auch darum, dass du Menschen aus unserer Runde hier berufst, um dein Licht in die dunkelsten Ecken von dieser Stadt zu bringen. Amen.